hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Das sind die Aussagen aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis, den wir heute miteinander behandeln. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Dass das nochmal extra erwähnt wird, wo Jesus hingegangen ist. Man kann praktisch sagen, zwischen Karfreitag und den Ostersonntag liegt nun dieser Teil, wo Christus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Und das hat man extra im Glaubensbekenntnis festgehalten, um deutlich zu machen, es gibt Hoffnung im Tod. Jesus als Mensch hat genau das durchgemacht, wie wir das alle eins durchmachen werden, dass wir sterben, dass wir ins Reich des Todes kommen. Und dort sind wir nicht allein. Denn ursprünglich bis zu Jesus Christus war der Tod etwas Hoffnungsloses, ein Getrenntsein von Menschen, von Gott. Und nun kommt Christus in dieses Reich hinein. Ich bin nicht mehr getrennt. Das ist die Aussage. Am tiefsten Punkt meines Lebens ist Christus und hält mich fest. Wenn ich alles loslassen muss und wenn andere, selbst die mich so sehr lieben bis zum Letzten, auch loslassen müssen, Christus nicht. Und diese Frage vom Tod ist ja ganz, ganz wesentlich, denn zum Leben gehört ja auch der Tod. Und viele schließen ja heutzutage dieses Thema irgendwie wie weg. Man verdrängt es, man will immer jung sein. Wir haben ja so eine Kultur, wo man meint, wenn man jung ist und dynamisch, das ist dann das Leben und darum geht es. Und man schiebt das immer vor sich hin, was eigentlich auch wie eine Bedrohung einmal kommt. Aber wenn man darauf keine Antwort hat, dann lebt man eigentlich nicht wirklich. Denn man lebt immer in der Angst vor diesem letzten Schritt, wofür man keine Antwort und keine Lösung hat. Also haben wir eine Lösung für den Tod, wird das ganze Leben anders. Dann geht es nicht nur um den Tod, ja, wir wissen jetzt mit dem Tod. Nein, dann wird das ganze Leben auch anders, denn man hat eine andere Perspektive im Leben. Man lebt mit einer anderen Hoffnung, man hat eine andere Aussicht und deswegen wird man auch anders arbeiten. Darum habe ich hier diesen Satz aus der Evangelisation, den ihr sicher auch kennt, der Tod gehört zum Leben und wer keine Antwort auf die Frage des Todes hat, also über den Sinn und das danach, der hat auch keine Antwort auf die Frage des Lebens. Und wir wollen noch ein bisschen tiefer miteinander auch darüber nachdenken. Denn das Thema Tod war ja früher viel gegenwärtiger. Die Menschen haben auch nicht so lange gelebt. Sie sind an vielen Krankheiten, wofür man heute eine Lösung hat, damals noch gestorben. Und man sieht in den Chorälen, in diesen alten kirchlichen Gesängen, wie der Tod auch gegenwärtig war, als etwas, worüber ein Mensch nachdenken sollte, den er einplanen sollte. Die Bibel sagt, Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, dass wir aus dieser Perspektive unser Leben gestalten. Aber heute ist das anders. Wir singen heute andere Lieder und da ist das Thema Tod wenig oder kaum ein Thema. Und deswegen wollen wir da mal einsteigen. Ich habe hier so eine kleine Frage. Warum ist der Tod heute oft ein Tabuthema? Und die zweite Frage, die damit zusammenhängt, ist die heutige Gemeinde mehr diesseits orientiert als früher? Jetzt unterhaltet euch mal untereinander einen Moment über diese Fragen. Ja, warum ist der Tod heute oft ein Tabuthema? Könnt ihr zu zweit oder zu dritt euch austauschen? Und ist die Kirche von heute mehr diesseits orientiert, als das früher der Fall war? Was meint ihr? Redet mal mutig miteinander. Darf ich so langsam euch bitten, wieder euch zu sammeln? Schön, dass ihr euch so angeregt unterhaltet. Könnt ihr mal so ein paar Dinge sagen, die euch so aufgefallen sind? Warum ist der Tod heute vielfach ein Tabuthema. Und sind wir mehr diesseitsorientiert? Je nachdem, stimmt das? Was habt ihr so zusammengetragen? Wer hat Freiheit, was zu sagen? Richtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jawohl, wer hat noch einen Punkt? Ja, das wird schon mal ein Thema. Aber gut, das wird ein Thema für sich. Aber das ist wichtig, sicher ein Punkt, was in den ganzen Diskussionen eine Rolle spielt.
Ofe? Auch wenn es blöd tönt, ich glaube, uns geht es einfach zu gut.
Uns geht es.
Wir haben vieles so scheinbar im Griff, Krankheiten und alles Mögliche. Kindersterblichkeit ist sehr klein und wir werden sehr alt. Und ja. Viele können sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, dass es noch etwas Schöneres gibt. Ja. Das ist das, was jetzt hier ist, auch wenn das natürlich so ist. Und früher war das sicher ganz anders. Ja. Da hat man gesagt, wir müssen jetzt hier unten durch, aber wenigstens haben wir es dann im Himmel schön.
Ja.
Ich glaube auch, dass an Orten, wo Christen verfolgt werden, ist das sicher.
Größere Sehnsucht, ja. Peter?
Früher hat sie den Dörfern noch reichen zurückgegeben. Also es war eine Präsentation da gewesen, ja, vom Sterben.
Ja. Ja. Wer noch? Ja? Einfach euch melden.
Könnte auch eine Rolle spielen, dass mehr Selbstmord gibt und damit übernommen.
Ja, das auch. Ja. Der Suizid. Aber ich denke ganz grundsätzlich, dass der Mensch nicht mehr im Glauben verankert ist, hat keine Perspektive. Er glaubt eigentlich nicht, er hofft auch nicht, dass es weitergeht, vielfach. Und irgendwo war das Glaubensgut über viele Jahrhunderte bei uns in der Schweiz oder in der westlichen Welt. Wir wussten, Jesus Christus hat den Tod überwunden und ich darf mit ihm ewig leben. Ja. Und das ist einfach verschwunden und dann will man darüber nicht nachdenken, man hat keine Antwort, ist voller Fragezeichen und es macht einem nur Angst, darüber zu reden, es macht einem nur depressiv, es ist nicht von Hoffnung gefüllt, nein, es ist eigentlich das Schlimmste, worüber man nur reden kann und wir haben als Gläubige eine andere Einstellung. Ja, also das sind schon ein paar Antworten. Vielen Dank. Wir sind mal so ein bisschen beim Thema. Jesus Christus ist der Herr. Ne? Er ist hinabgestiegen in dieses Reich, aber er ist auferstanden am dritten Tag. Und hier haben wir so einen Vers, der diese Herrschaft von Christus in den verschiedenen Bereichen zeigt. Wir hatten ja im Mittelalter der Gedanke oder das Bild, oben ist der Himmel, in der Mitte ist die Erde und unten ist die Hölle. Vielleicht hing das auch mit diesem Vers zusammen. Da heißt es um Jesus Christus, der erhöht worden ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, im himmlischen, der irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also es gibt keinen Bereich, wo er nicht Herr wäre. Er ist überall der Herr, in jedem Bereich, auch im Bereich des Todes. Und das sehen wir natürlich auch in den Evangelien. Wir haben drei ausführliche Berichte, dass Jesus Tote auferweckt. Ich habe sie hier erwähnt und daran wird deutlich, er ist der Herr über den Tod. Und wir haben in der Offenbarung in Kapitel 1 den Johannes, der Apostel Johannes, der dann diese Visionen bekommt über das Ende und Christus stellt sich ihm vor. Und da schreibt er dann von seiner Erfahrung, als er Jesus sieht. Als ich ihn sah, Jesus, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist der griechische Ausdruck für das Totenreich. Also der Mensch liegt da wie tot und in dieser Situation, wo er sich so ganz am Ende fühlt, kommt einer, der rührt mich an, der hat das Leben in sich und schenkt mir auch das Leben. Das ist hier ein wunderbares Bild. Und da lesen wir von dem Schlüssel. Das kommt ja häufig vor, die Bibel spricht ja von dem Schlüssel Davids. Und dann sagt Jesus auch, wenn er sich der Gemeinde in Philadelphia vorstellt, ich bin der, der den Schlüssel hat, der auftut und niemand kann zumachen und der zumacht und niemand kann aufmachen. Er ist der Schlüsselgewaltige. Wir suchen ja immer nach Schlüsseln. Und wir haben den Eindruck in unserer Zeit, wir haben den Schlüssel bis ins Kleinste vom Mensch. Wir können bis in das DNA hinein und wir können bis in die Atome hinein, wir können ins Weltall hinein, wie er meint. Ja, Millimeter vielleicht, aber wir meinen so ganz weit. Aber es bleiben immer Bereiche, da haben wir keinen Zugang. Und das ist diesen Bereich des Reiches Gottes, der Schlüssel Davids, das Königsreich, und der Schlüssel des Totenreiches. Und Christus hat sämtliche Schlüssel, denn er ist der Herr. Wir haben es hier gelesen, im himmlischen, irdischen, unterirdischen. Also kein Bereich ist ausgeschlossen, hat für alles einen Schlüssel. Er ist der wahre Herr. Das ist der Einzige, der diesen umfassenden Schlüssel hat, Christus. Und der macht uns dieses Reich auf. Das ist etwas Wunderbares. Nun, Christus ist dann, können wir praktisch sagen, zwischen Karfreitag und diesem Ostermorgen, an Ostersamstag, in dieses Reich des Todes. Und die Theologen nehmen meistens diese beiden Verse aus dem Petrusbrief, um das zu begründen und zu sagen, was er dort getan hat. Das sind recht schwierige Verse, ich kann sie nur kurz andeuten, wo es heißt, von Christus ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem, also in diesem Geist, ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Es wird von einem Gefängnis gesprochen, wo Geister, Menschen, Seelen gefangen sind. Denn dazu ist er auch den Toten, ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Also es ist dieser Gedanke, Christus ist in diesem hoffnungslosen Reich, weil es noch keine Auferstehung kam, war hinabgestiegen und hat dort seinen Sieg vom Kreuz her verkündigt. Diesen Gefangenen, wie es heißt, im Totenreich verkündigt. Und es ist ja ganz interessant, wenn man jetzt, ich habe es hier aufgeschrieben, nochmal denkt an die Kreuzigung, dann lesen wir, hier habe ich geschrieben, die Bibel berichtet von Totenauferweckungen einiger Gläubigen aus dem Alten Testament, als Christus am Kreuz starb. Und das wird nun verkündigt. Wir sehen das hier in diesen Versen, was passierte, als Jesus starb. Der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücken, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Also so, dass etwas aufgeht, von unten heraus, würde ich mal fast so sagen. Ja, der Gedanke vom Totenreich kommt dann auch in den Bildern. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf. Ja, also da war ein Zeichen, ein äußeres Zeichen vom Sieg in diesem Reich, worin noch ein Gefängnis war, worin der Mensch gebunden war. Und wir lesen dann auf vielen Stellen, aber hier ein ganz markanter aus dem Römer 8, dass Jesus der Sieger ist, bei uns ist. Und Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, noch Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also der Schlüsselgewaltige hat überall Zugang zu jedem Bereich. Und jetzt ist interessant, wir haben ja neben der Westkirche die große orthodoxe Ostkirche. Und die Ostkirche hat von der Auferstehung ganz andere Bilder als wir. Das sind sogenannte Anastasis-Ikonen. Anastasis heißt ja Auferstehung griechisch. Und hier in diesem Bild, schaut euch das mal gut an, das ist eins von ganz, ganz vielen. Ihr könnt das mal im Internet eingeben, Anastasis-Ikone. Dann habt ihr ganz viel von diesen Bildern, die so alle so ähnlich aussehen. Und man sieht, wenn man dieses Bild anschaut, das ist ein ganz anderes Bild als das, was wir in der westlichen Kirche haben, wenn Bilder über die Auferstehung gebracht werden. Dann werden die Emmaus-Jünger gebracht, dann werden die Frauen am Grab gebracht, dann werden die Jünger am Grab gebracht, der Auferstandene da am Grab und so weiter. Aber hier ist etwas ganz anders. Und jetzt könnt ihr euch mal ein bisschen unterhalten und aufschreiben, was fällt euch auf, wenn ihr dieses Bild, diese Ikone von Christus anschaut, was fällt euch da auf? Tut euch mal die Köpfe zusammen und unterhaltet euch noch mal kurz. Was fällt euch auf? Schaut mal, dieses Bild hat eine ganz starke Symbolkraft. Und da werden theologische Aussagen gemacht in diesem Bild, die mit Christus zusammenhängen und mit seinem Sieg über den Tod. Vielleicht könnt ihr mal versuchen, das zu deuten. Ich habe hier so ein paar Hinweise dann noch. Also, wir wollen uns mal miteinander ein bisschen versuchen, auseinanderzunehmen. Es ist ja interessant, dass die Anastasis-Ikonen haben immer die gleichen Symbolen und Typen. Auf den verschiedenen Bildern, die man hat, es gibt ja unzählige von dieser Anastasis-Ikone, aber ihr werdet immer wieder die gleichen Symbole und die gleichen Figuren erkennen. Nicht bis ins Einzelne, aber pauschal gesprochen werden immer die gleichen Personen und Elemente gezeigt in diesen Bildern. Was fällt euch auf? Wer möchte mal anfangen? Was ist euch aufgefallen an dem Bild? Was sind die Aussagen?
Also vorne im Dunkeln, im Schwarzen, sind für mich so gesprengte Ketten drin.
Ja.
Schlangen, die keine Kraft mehr haben.
Mhm. Und?
Schlösser, die offen sind, also Verbundenheiten, die nicht mehr.
Richtig. Aber was ist das hier, dieses Loch? Schaut das Bild mal aufs Ganze ein bisschen, versucht mal eine Perspektive. Was ist das Loch? Hinabgestiegen in das Reich des Todes, oder? Das wird hier deutlich. Also hier ist praktisch ein Loch wie in die Erde, wie in den untersten Bereich, der dunkel ist. Und da ist ein Schlüssel und da sind Ketten. Die Ketten sind zerbrochen, die Schlüssel sind da, die Schlösser sind auf. Da sind Marter-Sachen da aus der Folterkammer sozusagen. Und das ist gebrochen. Die Macht des Todes ist gebrochen. Das wird ihr immer sehen. Und was fällt? Das ist richtig. Und ihr seht auch da oben die Felsen, oder? Die Felsen zerbarsten bei der Auferstehung. Und die Heiligen aus dem Alten Testament, einige standen auf. Das war schon das Vorzeichen, oder? Und das ist ganz wichtig beobachtet, Corinne. Ja, was sehen wir noch in dem Bild, in dieser Ikone? Du dürfst ruhig etwas Falsches sagen. Sag es einfach, ist doch egal.
Jesus zieht die Menschen.
Jesus zieht, was zieht er?
Ja,
Adam und Eva werden dargestellt. Also das ist sollte Adam und Eva darstellen. Und das sind ja Gräber, oder? Das sehen wir, oder? Hier, ne? So wie wir das aus der damaligen Zeit kannten. Und er nimmt sie links und rechts an seiner Hand. Ja? Die Menschen werden erlöst. Ja? Was fällt uns noch auf? Was soll das hier darstellen? Nein, man sagt, das sind die, man hat es ursprünglich in der Kirche so ausgelegt, das sind die Pforten der Hölle, so sagt man. Also, Jesus, der die Schlüsselgewalt hat, hier sind die Schlüssel, der macht diese Toren auf, ja, der bricht sie auf und hier ist das Kreuz, das sogenannte Andreaskreuz, nennt man, glaube ich, in der Schweiz auch Andreaskreuz, was man bei diesen Bahnübergängen hat man das doch, oder? Und dann gibt es doppelte Andreaskreuz, wenn es zwei hat und so, das haben wir in Holland auch. Also man sagt, das sei das Andreaskreuz, das ist so die allgemeine Auslegung, das sind die Pforten der Hölle, die da aufgehen, Christus, der die Schlüsselgewalt hat. Ja, fällt uns noch etwas auf an dem Bild? Ja? Bitte? Ja, die so erleuchtet sind, jawohl. Ja, die sind schon aus, daraus, jawohl. Anita.
Jesus ist definitiv im Zentrum.
Ja.
Und es sind arme und reiche Männer.
Ja, genau. Und die links, da sagt man, das sei David, der hat die Krone, David und Salomo und das ist Johannes der Täufer. So wird es erklärt von der Kirche her. Und hier sehen wir, wer ist das? Den kennt ihr? Das ist Mose, jawohl. Und das sind wahrscheinlich die Propheten. Weiß nicht, ist das Ruth und Maria? Das ist dann schwer zu deuten. Also die Bilder sind auch unterschiedlich, aber sie haben diese gleichen Typen immer wieder. Ich habe hier aus Wikipedia, wo ich euch nochmal etwas vorlese. Das Bild stellt einen felsigen Abgrund dar. Jesus steht im Zentrum auf zwei Tafeln in Form eines Andreaskreuzes, die die Pforten der Hölle symbolisieren. Er ist oft weiß gekleidet und sein Mantel weht, um die Dynamik anzudeuten, mit der er von oben herab die Pforten der Hölle stürmt. Unter ihm ist ein schwarzer Abgrund, in dem oft teuflische Marterwerkzeuge und den gefesselten Satan zu erkennen ist. Hier sind das also die Schlüssel. Und dann geht er noch auf die Personen ein, die ich noch erwähnt habe. Ja, und es wird dann immer an Ostern im Osten die Predigt von Chrysostomos, das ist ein Kirchenvater aus Antiochia aus dem 4. Jahrhundert, also uralt, wird immer gelesen an der Auferstehung. Und dann gibt es ein Zitat von ihm und da heißt es: Heute ruft der Hades, also das Totenreich, und stöhnt. Besser wäre mir gewesen, ich hätte Mariens Sohn nicht aufgenommen. Denn da er zu mir gekommen, hat er meine Herrschaft vernichtet und die eherne Tore zertrümmert. Die Seelen, die ich einst besaß, hat als Gott er auferweckt. Ja, das hat man dann so, seit Jahrhunderten wird das so zitiert. Ja, also wollte euch das einfach mal zeigen, es zeigt etwas. Man nennt dieser hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ursprünglich hatte man gesagt, hinabgefahren in die Hölle. Also das war, man hat eine modernere Übersetzung jetzt heutzutage, sagen wir hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ja, also das ist dieser Höllenritt von Christus, so wie das manchmal dann genannt wird. Nun, der himmlische Bereich. Die Bibel nennt den Himmel immer in Mehrzahl. Sie spricht nie vom Himmel in Einzahl, sondern immer von Himmel, Himmel. Und Paulus spricht auch davon und er spricht von einer persönlichen Erfahrung und sagt, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Also Paulus hatte Einblick schon in dieses andere Reich. Er nennt es den dritten Himmel oder auch hier das Paradies. Und Jesus sagt ja zu dem Mann am Kreuz, der auch zum Glauben fand an ihn, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, es geht direkt nach dem Tod weiter. Es geht direkt weiter. Wir sind noch nicht dort, wo wir dann schlussendlich einmal sein werden. Paulus sagt in den dritten Himmel. Ich weiß nicht, wie er das hat zählen können und wie viele Himmel es gibt. Manche sagen im siebten Himmel, also ganz glücklich, wenn sie frisch verliebt sind. Aber die Bibel gibt uns keinen Hinweis darauf, dass es sieben Himmel gibt. Aber drei gibt es auf jeden Fall, denn die werden von Paulus erwähnt. Also er, Jesus geht durch die verschiedenen himmlischen Bereiche, ist der Herr. Und es geht gleich nach dem Tod weiter, denn Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und dann sagt er nicht, und zu warten auf Jesus und zu schlafen und bei Christus zu sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also es geht nach dem Tod gleich weiter, das dürfen wir wissen. Und hier haben wir also diese Begriffe. Und wenn ein Mensch dann stirbt und nicht glaubt, dann kommt er erst in den ersten Tod. Da kommen wir alle rein, wenn wir sterben. Das ist der erste Tod, den wir haben. Und in diesem ersten Tod, lehrt uns die Bibel, hat es zwei Bereiche. Zwei Bereiche, uns wird das deutlich gemacht. Hier, ich habe es euch aufgeschrieben, aber nicht hier vorne den Text. Lukas 16, Vers 19 bis 31, arme Mann und der reiche Lazarus, die an verschiedenen Orten sind, sind sofort dort, sind sofort getrennt, können sofort nicht mehr den Ort wechseln. Wie sie sterben, so bleiben sie auch. Aber es ist noch nicht das Endgericht, es ist ein Vorraum. In beidem ist es ein Vorraum. Das ist der erste Tod. Aber die Bibel spricht auch von einem zweiten Tod. Das heißt, der Mensch, der nicht aus dem ersten Tod aufersteht zum Leben, kommt in diesen zweiten Tod. Und diesen zweiten Tod nennt die Bibel den Feuersee oder Hölle, sagen wir. Der Begriff Hölle gibt ja in dem Sinn im Neuen Testament nicht. Sie spricht vom Totenreich, im Neuen Testament vom Hades und im Alten Testament vom Sheol, also von diesem Totenreich. Aber am Ende spricht die Bibel dann von einem Feuersee. Das ist das Bild vom Gericht. Ja, Und früher im Mittelalter hat man dann gemeint, da brennt man ständig und man kann nicht verbrennen und so weiter. Schreckliche Vorstellung. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es ist einfach ein Bild, um uns zu zeigen, wir sind im Gericht und wir sind endgültig da. Ja? Aus dem zweiten Tod gibt es keine Auferstehung. Wir lesen, der Tod und der Hades, das Totenreich, wurden, also der Tod wird dann auch, ist dann auch am Ende, gibt es keinen Tod mehr. Der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden war in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen, kommt er in den zweiten Tod. Ja? Also der erste Tod, woraus der Mensch aufersteht, das nennt die Bibel die erste Auferstehung. Es gibt also ein Auferstehen aus beiden Bereichen. Es gibt ein Auferstehen aus dem Vorraum des Gerichts und es gibt ein Auferstehen aus dem Ort, wo der arme Lazarus war. Aus dem Ort bei Abraham, wie er so sagt, in Schoß Abrahams, bei Christus. Es gibt noch ein Auferstehen aus diesem Vorraum. Aber die ist schon herrlich, die ist schon dritter Himmel, die ist schon Paradies, aber noch nicht Endzustand. Denn das kommt erst, wenn Christus wiederkommt. Also, hier sagt die Bibel, wundert euch nicht darüber, dass es, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören. Alle, die in den Gräbern sind, nicht nur die Gläubigen, die anderen hören es auch. Die wollen es wahrscheinlich nicht hören, sie müssen, weil diese Stimme Kraft hat, die wirkt. Die hat nicht nur, willst du bitte, du musst. Es ist keine andere Möglichkeit. So wie Gott sprach, es werde Licht, keine andere Möglichkeit, es werde Licht. Ja? Es kommt so, wie es spricht. Und so spricht er auch in dieses Totenreich hinein und sie werden auferstehen. Die hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Also es geht weiter aus diesen zwei Bereichen zum Gericht. Und wir sind dann befreit von diesem zweiten Gericht, weil Christus das schon für uns getragen hat, von diesem Gericht, wo es um den Feuersee geht. Darum geht es um die erste Auferstehung und sagt die Bibel hier, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Ja? Wir sind zum Tod, zum Leben hinübergegangen. Natürlich wird unser Leben beurteilt, es gibt ein sogenanntes Preisgericht, aber es gibt nicht mehr dieses Gericht, wo es um Himmel oder Hölle geht. Über diesen hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Ja. Also glücklich und selig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Das ist das Schöne. Und nun heißt es dann im Glaubensbekenntnis, in dem zweiten Teil von unserer Aussage, am dritten Tag auferstanden aus dem Tod. Und jetzt habe ich euch hier mal, das habe ich eigentlich aus meinem Glaubenskurs, so verschiedene Gründe, Argumente angegeben, warum wir glauben an die Auferstehung Jesu Christi. Und ihr könnt das mal für euch lesen, da gibt es verschiedene Argumente. Manchmal sagen Leute, ja, glaub nicht an die Totenauferstehung. Wir glauben, dass Christus wirklich aus dem Tod auferstanden ist, könnt ihr es doch mal lesen. Ich denke, das ganz starke Argument, finde ich immer wieder, ist das, dass die Menschen damals nicht fähig waren, die Leichnam Christi hervorzubringen. Es gab ja tausende Gegner von Christus, darum haben sie ihn ja auch gekreuzigt. Tausende Gegner von der Gemeinde. Und als Petrus predigte und es kamen 3000 Leute zum Glauben, es waren also noch viel mehr Tausende da, auch feindlich Gesinnte, denn die Apostel wurden ja teilweise dann ins Gefängnis gesetzt und so weiter. Da haben doch diese Gegner gesucht, wie können wir diese Christen irgendwie beseitigen? Und das Beste wäre doch gewesen, sie hätten einfach gezeigt, guck, Jesus ist tot, da ist er, Leute, er ist tot. Ja. Und sie konnten es nicht. Und das ist für mich das ein wirklich gutes Argument zu sagen, er ist wirklich auferstanden. Und das andere ist, die Jünger haben sich das ja nicht eingebildet. Im Gegenteil, sie wollten gar nicht glauben, dass eine Auferstehung möglich ist. Sie haben die Türen zugemacht, sie hatten Angst. Sie wollten nicht das Evangelium verbreiten, sie wollten wieder fischen gehen. Sie hatten ganz andere Ideen. Und Christus ist eingebrochen und hat durch diese 12 verängstigte, schwache, sagen wir mal so, auch Glaubensschwache, ein Wunder gewirkt. Und das ist nur erklärbar mit dem auferstandenen Christus, der das wirkt. Also da gibt es verschiedene Argumente. Jetzt möchte ich noch mit euch zusammen ein bisschen malen, weil ich habe nur noch 5 Minuten. Also, jetzt, hier habt ihr eine Zeichnung unten auf eurem Bild, auf eurem Blatt. Und jetzt nehmt mal eure Kugelschreiber und macht mal ein bisschen mit mir. Und zwar, stellt das hier, so, zeichnen wir mal einen schönen Männchen, so. Und hier zeichnen wir auch einen schönen Männchen. So, so. Also, das hier auf der linken Seite ist das irdische Leben. Irdisches Leben. Und das auf der anderen Seite ist das ewige Leben. Ja? Und das hier unten ist der Tod. So. Der Mensch, wenn er stirbt, kommt in den Tod. So. So, kommt in den Tod. Und Christus kam auch in den Tod. Und Christus hat auch Menschen auferweckt aus dem Tod. Er hat Menschen auferweckt aus dem Tod, hier herausgenommen aus diesem Bereich, wie zum Beispiel der Lazarus. So, war hier runter und kam wieder hoch. Ja, ja, ich sag mal Lazarus. Der kam auf diese Seite wieder hoch. Ja. Jesus hatte noch nicht die Möglichkeit, den Lazarus aus dem Tod zu nehmen und auf diese Seite zu stellen. Stimmt das? Ja, Hirn. Stimmt das oder nicht? Jesus hatte, als er die Toten auferweckte, nicht die Möglichkeit, diesen verstorbenen Lazarus auf diese Seite wieder zum Leben zu bringen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ratter, ratter, ratter macht es da oben. Hat nicht die Möglichkeit. Warum nicht, Peter?
Weil Jesus noch nicht auferstanden war.
Jesus ist der Erstling aus den Toten, sagt die Bibel. Ja? Ja? Das ist Jesus Christus. Ja? Der ist auf diese Seite auferstanden. Aber es musste erst der Tod besiegt werden. Es musste erst dieses Wunder geschehen, was wir in diesem Bild vorher an der Stasis-Ikone gesehen haben. Daher war es erst möglich, auf diese Seite aufzuerstehen. Und nun haben wir die Möglichkeit, hier, die Bibel sagt, wir sind in der Welt, hier. Und wir sind gleichzeitig nicht von der Welt. Sagt Jesus, wie ich nicht von der Welt bin. Also, der Christ ist in 2 Welten. Er ist äußerlich in dieser Welt und geistlich schon in dieser Welt. Darum haben wir den Tod schon überwunden. Johannes 5, Vers 24. Ja? Wer an mich glaubt und mein Wort glaubt, ja, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod ins Leben übergegangen. Wir haben schon dieses Leben. Ja? Wir sind schon auf dieser Seite innerlich, geistlich. Aber äußerlich sind wir noch da, hier. So spüren wir manchmal beides in uns. Wir spüren das Schwere dieser Welt, das will uns runterziehen. Und gleichzeitig spüren wir die Kraft der Auferstehung. Ich habe euch hier eine ganze Reihe Bibelstellen, die euch diese Wahrheit deutlich machen, dass das stimmt. Das ganze Neue Testament in den Briefen macht uns diese Wahrheit so groß. Und das ist das Schöne, dass wir mit Christus schon auch auferstanden sind aus dem Tod und leben und auf dieser Seite sind. Und darum muss der Tod uns nicht mehr knechten, sagt die Bibel, sondern ist besiegt worden. Das ist doch wunderbar. Und so wichtig für uns als Christen, dass wir wissen, ich bin schon auf dieser Seite. Geistlich darf ich schon hier sein. Und wenn es in deinem Leben Zweifel gibt, habe ich schon diese Brücke überwinden dürfen durch den Glauben oder nicht, dann möchte ich dir sehr raten, rede mit einem vertrauenswürdigen Christen über diese Frage. Und klär das mit Aussagen der Bibel und mit der Zusage, die dir darin gemacht wird, dass du gewiss sein darfst. Ich habe die Gewissheit des Heils, ich darf hier jetzt schon leben. Ja, wir wollen noch beten miteinander. Vater, welch ein Wunder, welch ein Geschenk, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast. Und er hat die Welt überwunden. Und er hat den Satan besiegt und den Tod besiegt. Herr, und das ist für uns geschehen. Du bist der Erstling aus den Toten. Aber wir werden mit dir auferstehen. Und wir sind mit dir verbunden. Und dieses Auferstehungsleben, sagt die Bibel, ist schon heute auch in uns. Wir danken dir dafür. Es macht uns so froh. Es gibt uns eine Perspektive über den Tod hinaus. Wir danken dir für dieses wunderbare Geschenk und befehlen alles Weitere dieses Morgens und dieses Tages in deine Hände und bitten um eine Begegnung mit dir. Amen.